Meine verehrten Freunde, wir sind dran, das Leben des Propheten Elisa zu besprechen. Erinnern Sie, ich muss mal zu der Geschichte 2. Könige 4. Wir lesen jetzt von Vers 32 ab. Entschuldigen Sie, wenn ich für die, die also letztes Mal nicht da waren oder vorletztes Mal, nicht die ganze Geschichte nochmal erzähle. Es handelt sich darum, dass da Elisa von einer Frau Freundlichkeit erzeigt bekam. Sie hat ihm von einem Bauernhaus da, und dann hat er einen Sohn verheißen und der ist gestorben. Vers 32, 2. Könige 4, Vers 32. Und da Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür zu für sie beide und betete zu dem Herrn und stieg hinauf und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf seine Augen, seine Hände auf seine Hände und breitete sich also über ihn, dass des Kindes Leib warm ward. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierher und daher und stieg hinauf und breitete sich über ihn. Da schnaubte der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe seine Augen auf. Und er rief Gehasi, seinen Diener, und sprach, rufe die Sunamitin. Und da er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, dann nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und beugte sich nieder zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Meine Freunde, das Kind ist also tot. Die Frau hat einen Esel genommen, ist hingeritten, wo der Prophet war, und hat gesagt, ich bin enttäuscht. Erinnern Sie sich. Warum hast du mich getäuscht? Da stand, ja, hier, Vers 28. Wann habe ich einen Sohn gebeten von meinem Herrn? Sag dies, sag dies nicht, du sollst mich nicht täuschen. Der Elisa hatte den Sohn angekündigt im Auftrag Gottes. Nun war der Sohn tot. Meine Freunde, da stehen sie nun miteinander in dem Hause. Ein Toter, eine Christin, die enttäuscht ist und nie mehr glauben kann, ein Gehasi, der losgesaust war und auch ein Wunder tun wollte, und das klappte nicht. Darüber sprachen wir letzte Mal. Ein vollmachtloser Bote, ein Prophetendiener, der einen Prophetenstab hat und Prophetengehabe, aber passierte nichts, nicht? Und der Prophet. Bis auf den Propheten, meine Freunde, scheint mir das eine wundervolle Schilderung zu sein, der Kirche, wie sie heute in Deutschland ist. Und nicht nur in Deutschland. Da gibt es geistlich Tote, die überhaupt vom Beten keine Ahnung haben, von der Erkenntnis des Heils gar keine Ahnung haben, keine Sündenerkenntnis haben. Geistlich Tote, es ist doch klar, nicht? Das brauche ich ja nicht mehr zu sagen, dass sie einen Kirchensteuerzettel oder eine Kindertaufe noch nicht zum Kinde Gottes machen, nicht wahr? Das brauche ich ja nicht zu erklären. Wie viele geistlich Tote gibt es, die Gott noch nie erweckt hat? Dann, wie viel gibt es, wie diese Synamitin, enttäuschte Christen? Ich habe mal geglaubt, aber wenn Gott so mit mir umgeht, und vom Propheten bin ich enttäuscht, von den Pastoren bin ich enttäuscht, nicht? Boah, das ist ein wundervoller Grund, nicht mehr zu glauben. Die Enttäuschung auf Pastoren ist ein unerschöpfliches Thema, nicht wahr? In der Hölle wird man sich endlos erzählen, dass man hier wäre, weil man von einem Pastoren enttäuscht wäre, nicht? Aber es errettet mich aus der Hölle, nicht wahr? Enttäuschte Christen und kraftlose Boten wie der Gehasi, nicht? Die Prophetenstäbe in der Hand haben oder Talare an oder das weiß ich nicht, aber passiert nichts. Es hat mich einmal erschüttert, dieses trostlose Bild der Kirche, nicht wahr? So. Und da ist der Prophet noch. Darf ich im Zusammenhang sagen, dieser Prophet, der doch ein Vorbild Jesu Christi ist, ein Abbild Jesu Christi. Der Heiland ist noch da, der auferstandene Herr, ja. Gott sei Dank. Ich habe meine schlaflosen Nächte gelagert und was hier ist. Darum sind es nicht. Hm? Schlaflose Nächte. Nicht, da kommt jede Woche ein junger Mann und ich möchte mir an Jesus dienen. Was willst du denn? Ja, ich will in die Kirche Hochschule gehen oder sowas. Ja, ich kann nicht wie nur warnen. Von Herzen warnen. Ne? Ich will in die Missionsschule gehen. Ich kann nicht nur von Herzen warnen. Ich verliere allen Glauben. Ne? Wissen Sie, so ist die Situation. Ne? Schreibt mir ein Bruder aus dem DDR. Ne? Oh, ich habe einen Artikel nicht zum Leben gelesen über moderne Theologie. Ich habe hier zwei junge Brüder zur Mitarbeit und in der Methodistenkirche ist auch ein junger Prediger. Sie sind alle drei Bultmannianer. Sie drücken mir auf den Leib, ich soll doch endlich meine alten Vorstellungen von der Bibel werfen. Dann sind sie Methodistenkirche. Nicht, wo sie hinsehen. Es ist wie ein Raureif über die Christenheit gekommen, dass man nicht mehr Gottes Wort glauben will, nicht mehr glaubt, dass Jesus auferstanden ist, nicht mehr glaubt, dass sein Blut reinmacht von aller Sünde, dass man allen Tinnen glaubt, nicht? Warum? Um dem Menschen heute entgegenzukommen, dass er glauben kann. Der Apostel gar keiner mehr glaubt, nicht? Sehen Sie, durch das ist ein Bild der Kirche. Verzeihen Sie, wenn mir der Hut hochgeht bei diesem Gedanken. Tote, kraftlose Boten, enttäuschte Christen. Ach, wie schön, dass der Prophet noch da ist, nicht? Gott sei Dank, dass der Prophet Elisa noch da ist. Darf ich neutestamentlich sagen, Gott sei Dank, dass der Prophet den Gott gesandt hat, der selber Gottes Wort ist, der Herr Jesus auf dem Plan. Gott sei Dank, dass Jesus da ist. Kommt er nicht? Warte doch, kannst du ihn beikriegen? Nein, das ist nicht wahr. Kommt ein Chef in seine Firma rein, da schläft einer, sagt aber wecken Sie nicht, sonst kündigt er ihn nicht. Ja, siehst du. Vielleicht geht meine Frau mal raus und erklärt ihm, das wäre nicht so nicht. Also ich schnurre, ernsthaft. Ja. Na, dann erlauben Sie, dass ich da die Kontakt für mich machen muss, dass ich mich ein bisschen darüber stelle. Man muss heute viel einstecken, ja? Ja, es muss so gehen. Wir wollen weiter, machen wir uns nicht ärgern, nicht? Gott sei Dank ist der Herr Jesus noch da, habe ich gesagt. Das gilt für alle Situationen, nicht? Aber, also, und darum geschieht in der Geschichte was. Darum geschieht in der Geschichte was, weil der Prophet Gottes da ist. Darf ich sagen, darum geschieht heute in der Kirche Jesu Christi noch was. Darum gibt es Bekehrungen. Darum finden nun doch verlorene Söhne nach Hause. Darum stehen doch Tote von ihren Lagern auf, weil Jesus selber auf dem Plan ist. Es wird mir, je länger, je älter ich werde, desto tröstlicher, nicht? Das ist ein Heiland da. Es gibt von ihm ein Buch, das steht über der ganzen Kirchengeschichte. Das heißt, so spricht der Herr, ich will mich meiner Herde selber annehmen. Ich will mich meiner Herde selber, hat sich auch nicht über mich angenommen. Nicht? Mir hat kein Pastor zum Glauben, das glauben wir nicht. Er hat sich um mich selber angenommen, nicht? Und das ist eine wundervolle Weisung. Ich will mich meiner Herde selber annehmen. Und sie suchen, wie ein Hirte das Verlorene sieht. Und dann wollen wir mal weitermachen. Die Märtyrer macht ganz andere Spitzenausgaben. Jetzt kommt der zweite Punkt. Meine Freunde, ich bin etwas nervös heute Abend, weil ich etwas sagen muss, von dem ich nicht recht weiß, ob ich so sagen kann, dass keine Missverständnisse gibt. Der Elisa hat sich über diesen Jungen geworfen und hat ihn auferweckt. In dem dummen Buch, die Bibel hat doch recht, was er auswählen zu einem Unglück noch verfilmt werden soll und alle Kinderbesucher zur Strafe für Kinderbesucher noch vollends zumachen wird, Da wird das Wort, ich habe das Buch nicht gelesen, wird es etwa so dargestellt sein, dass der nicht ganz tot war und der Elisa hat ihn erwärmt oder so irgendwas Dummes. Nicht? Und da wird ein Beispiel erzählt, dass sowas vorkommt. Darum haben sie nicht. Der Junge war tot und Elisa tut eine Gebetsarbeit. Wissen Sie, es gibt zweierlei Gebet. Es gibt ein Gebet, wo ich meinem Herrn mein Herz ausschütte. Das ist Erleichterung. Ich bin froh, dass ich es jeden Tag tun kann. Aber es gibt besondere, das kennen nur Jesus Jünger, Situationen, wo eine Gebetsarbeit getan werden muss. Er tut eine Gebetsarbeit und dann wird er erweckt. Und dazu möchte ich jetzt also als zweiten Punkt sagen. Dies ist nicht der Normalfall, dass die toten Kinder auferweckt werden. Dies ist nicht der Normalfall, das ist nicht das Normale. Sehen Sie mich, packt die Geschichte, weil ich zwei Söhne verloren habe. Die hat der Herr nicht auferweckt. Und weil ich mir denke, dass hier eine Menge Leute sind, die vielleicht Ähnliches erlebt haben und sagen, schön, aber mir hat der Herr mein Kind nicht wiedergegeben. Und darum muss ich darüber sprechen, verstehen Sie? Ich kann nicht hoppla hopp über die Tatsache weggehen, dass das nicht das Normale ist, dass uns unsere Kinder oder Menschen, die uns lieb sind, oder wiedergegeben werden, verstehen Sie? Das ist nicht normal. Das Normale ist, dass wir Leid tragen müssen hier, weil uns liebe Menschen und liebe Dinge weggenommen werden. Ich las heute im Neukirchener Abreißkalender, wer kennt das schon, ein lieber Freund von mir, da wieder ein Junge, von einem Siegerländer, der drei Söhne hat. Und der erste verunglückt, der erste fällt ins Regen, der zweite verunglückt, der dritte kommt auch um. Da habe ich gedacht, das ist schrecklich. Und dann hat der Mann am Grabe des dritten Sohnes gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hat ja gesagt dazu. Ist schön, nicht? Er war der Liebe Gottes gewiss, weil Jesus seinen Sohn für uns gegeben hat. War der Liebe Gottes gewiss. Aber wissen Sie, für so Leute ist die Geschichte nicht ganz leicht zu lesen. Nicht? Die Frau kriegt ihr Kind wieder, warum wir nicht? Da muss ich also ganz deutlich sagen, das ist nicht das Normale, was hier geschieht. Ach, lieben Freunde, wir dürfen auch gar nicht so beten wie der Elisa. Ich muss Ihnen die Geschichte erzählen, die in meiner Familie passiert ist, und die für uns also sehr entscheidend war. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, erzählte uns, sie hatte viele Kinder, da war ein Junge, den sie besonders lieb hatte, so ein netter, hübscher Junge. Und dieser Junge wurde todkrank. Und hat diese Frau, meine Großmutter, die ich also nur als alte Frau kannte, aber als eine gefallene Frau, eine Beterin, eine Zeugin Jesu Christi von Format. Da hat sie gesagt, ich habe mich eine Nacht mit dem Kind eingeschlossen und mit Gott gerungen. Und am Morgen wusste ich, dass das Kind mir erhalten hat. Ich habe es Gott abgerungen. Das Kind war am Morgen über den Krankheitspunkt hinüber. Und dann sagte sie, ich hatte es aber Gott abgetrotzt. Wie das Kind 20 Jahre alt wurde, wurde es Wahnsinn. Ich habe als erinnere mich, wenn ich in Ferien im großelterlichen Hause war, wie dieser Onkel dann, er war dann schon Onkel von 50 Jahren, ein Mann, der zeitweise ganz vernünftig bei uns sein konnte, plötzlich wahnsinnig wurde. Man musste das schnell wegführen, auf die ganze Hunde. Er ist an Zeiten bei seinen Irrenanstalten gewesen, war eine große Not. Erst die Eltern hat meine Großmutter mir erklärt, die Geschichte. Ich habe ihn Gott abgetrotzt. Er hat meine Bitte gehört. Gut, hat er gesagt, und ich behalte das Kind. Aber du weißt nicht, was du dir auflässt. Und wenn ich die Not dieses Kindes sehe, dann weiß ich, das ist mein Trotzen gegen Gott, dass ich Ja sagen wollte, als er mir ein Opfer abgebrochen hat. Ich würde nie wagen, um ein Kind oder so, um irgendeine Sache so zu beten wie Elisa. Das habe ich von der Geschichte meiner Großmutter gelernt. Dass Gott Gebete erhört hat, dass wir bei Gott unseren Willen schließlich durchsetzen können. Dass Gott schließlich sagt, gut, hab dein Willen, aber, nicht? Das ist Konsequenz. Dass es Augenblicke gibt, wo es besser ist, wir schweigen und beugen so die Gewalt an Gottes und sagen, ich weiß, dass du mich lieb hast, das kann ich am Kreuze studieren, alles Übrige sollst du leiden. Ich will einverstanden sein. Verstehen Sie, ich muss das sagen, das ist nicht der Normalfall. Und da können Sie fragen, warum konnte denn Elisa das tun? Und da komme ich also jetzt zum dritten Punkt. Ich bin überzeugt, als Elisa von dem Berge Karmel nach dem Haus der Tsunamitin ging, um dies Wunder zu tun, da war er gewiss, dass er den Auftrag hatte, diese Gebetserhörung herbeizuführen, um ein Zeichen aufzurichten. Wir haben es hier zu tun mit einem Zeichen. Und nun muss ich mit Ihnen sprechen über Zeichen. Nun muss ich mit Ihnen sprechen über Zeichen. Wir haben nicht hier, Normalfall, dass Gott jede Bitte erhört, das kann sehr schief gehen mit unserem Abtrotzen und so weiter, verstehen? Wir haben hier ein Zeichen. Dieses Wort Zeichen kommt hier nicht vor. Das ist ein Wort, das Jesus erst gesagt hat. Jesus hat seine Wunder immer Zeichen genannt. Wenn er nicht Wunder und Zeichen sieht, ein Zeichen. Verstehen Sie, wenn er, ich war in Hannover, ich muss Ihnen nachher noch bestimmt noch eine Stunde über Hannover erzählen, das lohnt sich, nicht wahr? Für die, die wollen. Das war für mich doch ein großes Erlebnis, als ich in Hannover über das große Messegelände ging, wissen Sie, das ist ein Schock, nicht diese Messe. Wenn Sie alles abgelaufen haben, 90 Kilometer gelaufen, so eine Messe, nicht? Das gibt es ja nicht. Ich habe Ausländer gesehen, die sind gar nicht mehr hingegangen. Die haben gar nicht Mut gehabt. Die haben sich voll besoffen und sind nach Hause gereist. Nicht wahr? Und sind überhaupt nicht der Messe gewesen. Die sagten, das ist zu groß für uns. Und da mitten hinter Halle 16a, da wehten Kreuzesfahnen, da waren Evangeliumswagen, da waren Leute verteilten Traktate, da wurden alle drei Stunden eine Andacht gehalten. Da kamen höchstens 15 Leute dazu. Verstehen Sie? Von 100.000, die da durchgingen. Aber die Fahne war aufgezogen, nicht? Das Evangelium ist noch in der Welt. Das war großartig, wie ich diese Fahne sah und diese Autokirche unterwegs. Das ist ein Zeichen. Verstehen Sie? Ein Zeichen. Oder ich will Ihnen anders sagen. Ich las jetzt, dass in Biel in der Schweiz an Kirchengebäuden Hakenkreuze angemalt worden sind. Da kann man nicht sagen, die Schweiz ist nationalsozialistisch. Aber ein Zeichen, dass die Pest nicht ausgerottet ist. Nicht? Verstehen Sie? Das sind Zeichen, Sie verstehen, was ich meine? Signale. Und solch ein Wunder nennt Jesus ein Zeichen. Hier ist ein Zeichen aufgerichtet, hier ist eine Fahne aufgezogen worden. Und nun muss ich erklären, was dieses Zeichen bedeuten soll. Was dieses Zeichen bedeuten soll. Hier wird ein Toter auferweckt. Das soll erstens bedeuten, Gottes Reich ist am Kommen. Ihnen wird es auch schon warm. Das ist wunderbar. Das heißt erstens, Gottes Reich ist am Kommen. Meine Freunde, manchmal kann man gehen, wo der Freund Kutscher, der eben sagt, wenn er die Zeitungen liest, dass man verzweifeln könnte an dieser Welt. Jawohl, kann man verzweifeln. Könnte man ernsthaft verzweifeln. Die Rückseite der Messe in Hannover ansehen, ne? Und können verzweifeln, was das für ein Sumpf ist. Was das für ein Sumpf ist. Wie viele Männer da hinreisen, um sich mal auszutoben. Ne? In Hannover 10 Tage ein Sumpf von Nachtlokalen und lächerlichsten Bars. Ne? Da kann man verzweifeln. Oder wenn man sieht, wie wir politisch, nicht wahr, einfach nicht aus dem alten Denken, Krieg, Feind, Freund, nicht rauskommen, verstehen Sie? Wenn man denkt, wie viel von den Leuten, die heute führen, sind nur im Grunde an sich denken und Geld schätzen. Nicht? Und sehen Sie, so eine Geschichte, Elisabeth und Totenhaus, ist ein Zeichen, liebe Leute, Gottes Reich ist am Kommen. Das war ein ganz kleines Zeichen. Als der Sohn Gottes kam und Tote auferweckte und selber auferstand, da ist das Zeichen noch viel deutlicher geworden. Gottes Reich ist am Kommen. Es wird völlig hereinbrechen, wenn Jesus wiederkommt. Und es kommt alles darauf an, dass ich offene Augen kriege für das Reich Gottes. Dass ich nicht in den Sumpf hineinstiere, denn ich gehöre ja auch dazu, auch nicht in den Sumpf meines eigenen Herzens. Verstehen Sie, da können Sie zum Psychiater gehen und dann deckt der lauter Schichten von Sumpf. Sondern, dass ich auch das Zeichen sehe, Jesus starb für mich, Jesus auferstanden, das Reich Gottes kommt und ist ganz nah, ganz nah. Er will in mir Wohnung nehmen. Dann B, was hat das Zeichen zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass Gott Wunder tut. Dass Gott Wunder tut. Ich glaube die Geschichte, wie sie da steht. Ich kann Ihnen leider nicht entgegenkommen, Ihnen, den gebildeten Menschen unserer Tage, indem ich also sage, ich glaube die Hälfte auch nicht. Denn einigen wir uns auf die Mitte. Das kann ich leider nicht, sondern ich glaube die Geschichte, wie sie da steht. Und die sagt mir ein Zeichen, Gott tut Wunder. Es ist nicht wahr, dass wir nur dem Zufall ausgeliefert sind. Wir haben einen Herrn, der hilft und einen Gott, der vom Tod errettet. Er tut Wunder. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Da war Ostern hier am Ostermontag ein großes Jugendtreffen vom Westbund. Und nach dem Gottesdienst vom Freiburg Beckmann hat sich die Kolonne geteilt. 1000 junge Männer gingen mit dem Professor der Mathematik und Naturwissenschaft Rohrbach in eine Halle. Und in der anderen Halle habe ich also mit den 14- bis 18-Jährigen eine Stunde gehabt. Und nun hatte ich die ganzen, den Vorstand und so die Brüder, was da so zu tun hatte, die wollten zu mir zum Essen kommen. Und dann war es also 12:30 und war bei mir alles versammelt. Nur der Professor Rohrbach fehlte noch. Na, wir sagten also, es hat um 10:30 angefangen, wenn er bis 11:30 redet. Und dann ist noch Diskussion meinetwegen bis 12, aber dann müsste jetzt da sein. Hoffentlich ist er nicht überfahren worden, heute weiß man ja nie, ob der Mensch ein jähes Ende unter den Rädern des Autos findet. Na, und dann fingen wir an zu essen und dann, als wir ungefähr gerade beim Dessert waren, da kam Professor Rohrbach, ein bisschen erschöpft und ein bisschen lachend. Der ist also Professor Naturwissenschaft und sagte, ich kam nicht los, weil ein Theologe sich mir einen Weg geworfen hat, wie ein Rasender. Ja, ich sage, und? Der hat mir gesagt, Sie können doch nicht sagen, dass Sie an Wunder glauben. Jetzt erklären wir den Leuten, dass die moderne Naturwissenschaft keine Wunder mehr zulässt und dass wir als Theologen das anerkennen wollen. Jetzt kommen Sie als Naturwissenschaftler und sagen, ja, ich glaube an Wunder. Das können Sie doch unmöglich, das dürfen Sie gar nicht. Und wieso darf ich das nicht? Ich sage Ihnen als Naturwissenschaftler, dass meine Naturwissenschaft mich heute, Sie haben Naturwissenschaft 1902 gesagt, dass mein Naturwissenschaft mich hindert, also Wunder zu glauben. Nun wurde der Theologe ganz rasend. Ungefähr so, jetzt haben wir die halbe Bibel preisgegeben, euch entgegenzukommen und jetzt kommt die Naturwissenschaftler und sagt, ihr könnt ruhig die ganze Bibel glauben, nicht wahr? Das ist natürlich auch schrecklich peinlich, nicht? Lieben Freunde, sehen Sie, da sieht man, wohin wir, das war, wir haben sehr lachen müssen, nicht? Ich habe ihm gesagt, ich habe den Theologen ruhig gesagt, nicht? Komm, bekehr dich und ich musste ruhig zum Essen gehen. Ich hätte mich da gar nicht in die Diskussion eingelassen, nicht? Also wir stehen, wohin kommen wir? Wohin kommen wir eigentlich, wenn wir nicht mehr glauben wollen, dass wir einen Herrn haben, der Wunder tut? Und da möchte ich gar nicht anfangen. Also lieben Freunde, die Auferstehung Jesu ist ein fantastisches Wunder. Und dass ich an ihn glauben kann, ist mindestens so ein großes Wunder. Und dass er mich zum Pastor gemacht hat, da komme ich heute noch nicht drüber, nicht? Verstehen Sie, das sind Wunder, nicht? In meinen Anlagen, also in der Kirchenanlagen, da lag da nichts dafür, verstehen Sie? Da waren ja ganz andere Dinge. Das war nicht geschrieben auf dem Brief. Also, möchte mal sagen, so kommen wir, also ist nicht, dass Sie hier sitzen. Nee, ich möchte jeden Einzelnen anreden. Ein Wunder. Ist ein Wunder. Nicht wahr? Ist da nicht was geschehen? Ja, aber deine Geschichte, denke ich nicht. Nicht wahr? Ja. Ich sehe die ganze Reihe hier, die eine Geschichte, die ich kenne, wo ich also sage, nicht wahr? Ist das für ein Wunder, dass Sie hier sitzen? Nicht wahr? Und, sehen Sie, das ist ein Eingriff in den natürlichen Ablauf. In den natürlichen Ablauf der Geschichte. Das ein Mensch gefühlt. Und wer welchen Herrn umgeht, der weiß, dass er Wunder tut. Der kann von wundervollen Gebetserhörungen und so weiter reden. Von merkwürdigen Führungen. Das hat keinen Sinn, mit also Ungläubigen darüber zu diskutieren. Verstehen Sie? Ich möchte sagen, so eine Geschichte ist eine Fahne. Wenn du Jesu Eigentum geworden bist, bist du zu einem Herrn gekommen, der Wunder tut. Jetzt wird dein Leben ein wunderbares Abenteuer werden. Ein wunderbares Abenteuer werden. Und es ist doch so. Nicht? Wie grau ist ein Leben ohne Jesus. Und was für ein fantastisches Leben ist das, ein Heiland zu haben, der Wunder tut. Wunder tut heißt nicht, er tut meinen Willen. Kapieren Sie? Manche Leute verwechseln das. Wenn ich sage, wir haben Herrn, der Wunder tut, dann fangen sie an. Ja, aber mir hat er, ich sage, Moment. Er tut Wunder heißt nicht, er tut ihnen immer ihren Willen. Das ist ein Unterschied. Ist das klar? Ein Zeichen. Was heißt das Zeichen? Das Reich Gottes kommt. Dass Gott Wunder tut. Sieh, das Zeichen sagt, sind Sie alle noch dabei? Ja? Das Zeichen sagt, dass Gott das Leben will. Dass Gott das Leben will. Sehen Sie, der Tod gehört zur Gefallenen. Also, die Bibel sagt, da waren Sündenfallen, da kam der Tod wieder. Und sagen Sie, das sind Legenden, das ist mir egal. Jedenfalls die Ansicht der Bibel ist, dass das Sterben und Tod und Krankheit zu der gefallenen Welt gehört. Die Engel haben keine Zeit mehr. Verstehen Sie? In der Welt Gottes gibt es keine Krankheit und kein Sterben. Es gibt kein Friedhof für die himmlischen Herrscher. Das heißt, zur Welt Gottes gehört das Leben und nicht das Sterben. Das Sterben und Tod, das ist ein Kind, der stirbt, das gehört zur Gefallenen. Und nun ist hier ein Signal gemacht, dass Gott den Tod nicht will. Den hat der Adam sich erwählt, als er sich emanzipierte von Gott. Und den haben wir mit dem Sündigen erwählt. Mit jeder Sünde wähle ich Tod und Sterben. Gott will das Leben. Darum haben die Menschen Jesus gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Und wer an Jesus glaubt, ist dem Tode entnommen. Bitte wollen Sie das kennen. Also ich habe jetzt mal für mich wieder in Hannover das Johannes-Evangelium durchgelesen, so in einem Zuge. Und da hat es mich einfach nie so gelesen gehabt. Wer an mich glaubt, wird immer mehr sterben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Leben ist erschienen. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Wie deutlich gemacht wird, mit Jesus kam Gottes Leben in die Welt. Und wenn ich Jesus gehöre, dann bin ich im Tode entnommen. Dann ist mein Sterben nur noch ein Übergang, aber ich weiß auch, dass ich auferstehen werde am jüngsten Tag, ich kann es dann ausführen, nicht? Aber Bekehrung ist Eingang in das Leben. Ich weiß, meine Seele bei ihm zu Hause sein wird und dass er auch mein Leib erwecken wird, dass nicht ein Knochenbruch bleiben soll. Darum gibt Gott seinen Leuten eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Sehen Sie, ich glaube, hier ist die stärkste Trennung von der Welt. Ich las in diesen Tagen ein Wort, eine Ausführung von dem älteren Blumhardt aus Bad Boll. Vielleicht kennen manche den Namen. Da waren zwei Pfarrer Blumhardt, nicht? Und der jüngere Blumhardt, ein Christoph Blumhardt. Der hat so gesagt, da schrieb er einem Missionar. Da schrieb er, ihr treibt Mission, als wenn eine bessere Religion anstelle einer schlechteren Religion anzubieten würde. Das ist Unsinn, was ihr da tut. Sondern ihr müsst deutlich machen, dass er das Leben anstelle des Todes zu bringen hat. Dass alle Religionen der Welt keine Überwindung des Todes haben und keine Hoffnung. Und dass mit dem Auferstehung Jesu die, die ihm gehören, zum Leben gekommen sind und wissen, dass sie nach Hause gehen und ewiges Leben haben. Und darum ist die Verkündigung des Evangeliums nicht, sagen wir mal, eine bessere Religion als eine anderen setzen, sondern das Leben anstelle des Todes. Möchte es also gegen alle Weltanschauungen unserer Zeit haben. Nicht? Da sagen wir, Leute, wissen Sie, ich habe eine so göttliche Weltanschauung, das ist ja alles fiktiv, Mensch. Nicht? Das ist ja alles kein Rezept gegen den Tod. Das ist ja alles nichts gegen den Tod. Ja, da versagt alles, alles, jede Philosophie, jede Weltanschauung. Nicht? Wir haben kein Rezept gegen den Tod und haben keine Hoffnung am Tode. Und Jesus, von auferstanden ist, nimmt mich mit ins Leben. Ach, er schenkt mir das Leben im Augenblick, wo ich ihm gehöre. Sehen Sie, dafür ist hier eine Fahne aufgezogen. Gott ist ein Gott der Lebendigen und will das Leben haben. Und darum wird der Junge erweckt, damit im Alten Testament schon deutlich wird. Ein lebendiger Gott, der das Leben liebt. Und ich, je älter ich werde, kann ich es immer nur so ausdrücken, dieser pestenziärische Todeshauch über der Welt. Da kann man überhaupt nur ins Evangelium kommen, da kann man wieder atmen, Geist, ewiges Leben. Lassen Sie mich noch eins nennen. Hier wird eine Fahne aufgezogen als Zeichen. Zeichen, dass Reich Gottes kommt, Zeichen, dass Gott Wunder tut, Zeichen, dass Gott das Leben will und Zeichen, dass Gebet viel ausrichten kann. Dass Gebet viel ausrichten kann. Geht's Ihnen auch manchmal so, dass wenn ich mich zurückziehe, um zu beten, dann denke ich, ach so, eigentlich gar keinen Wert, Gott weiß doch schon alles. Warum soll ich das noch? Er weiß doch alles. Und er wird schon das Richtige machen, ne? Was soll ich ihm da noch erzählen? Und das ist eine Anfechtung, das ist eine peinliche Anfechtung, verstehen Sie? Dem dürfen wir nicht nachgeben. Das Gebet ist wirklich eine große Macht. Darf ich Ihnen nochmal sagen, wie es Professor Hallesby in seinem Buch über das Gebet ausdrückt? Das hat mir schrecklich geholfen. Da sagt er so, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und hinter der Türe sitze ich mit meinen Nöten und Problemen. Jesus kümmert sich nicht darum, solange ich die Türe zulasse. Beten heißt, dass ich die Tür aufzuhe und sage, Herr Jesus, immer, da ist dieses Problem und die Not. Und dann nimmt er sich drum an. Er klopft nur an. Er steht vor der Tür. Und ich sitze dahinter und kämpfe mich selber durch all meine schrecklichen Nöte durch und werde nicht mitwirken. Beten heißt, ich sage mal, die Tür auftun und Jesus an den Tisch hinführen, wo all meine Nöte und Probleme ausgebreitet sind. Und dann werde ich erfahren, wenn er die Dinge in die Hand nimmt. Aber das wichtigste Gebet ist wohl, dass er uns zum Kinde Gottes macht und von Heiligen Geistes. Ich las heute, was liest man sich alles zusammen, nicht? In einem Blatt von dem Evangelisten Anton Schulte, kennen Sie das, ich kenne das, aus Irland, so ein Schlanker. Und der Anton Schulte, der hat da so ein nettes Beispiel. Da sagt er, da bin ich, da ging meine Uhr nicht mehr, da bin ich zu dem Teiter in Siegen da und habe dem gesagt, sehen Sie, die Uhr geht nicht mehr. Und da hat er gesagt, ja, die muss man reparieren. Ja, kann man die nochmal reparieren? Die wirkst jetzt ein Vierteljahr so hin. Natürlich kann ich die reparieren. Nur das sagt er, wann kann ich die wiederkriegen? Dienstag. Nur das ist recht, sagt er, streift den Gedanken über den Arm und verabschiedet sich. Da sagt der Mann, Moment mal, wenn ich die Uhr reparieren soll, müssen Sie schon hier lassen. Ach, richtig, Verzeihung, nicht? Das heißt, er wollte es repariert haben, nahm es aber wieder mit. Und dann sagt Anton Schulte so nett, wir möchten gern geheilt werden. Wir geheilt werden. Von unseren Bindungen, von den quälenden Bindungen, von Schuld. Wir möchten Frieden haben. Da sagt er, Jesus, heil mein Herz. Auf Wiedersehen, ich nehme es mit. Ja, Jesus sagt aber, er stand früher hier, gib mir mein Kind dein Herz. Ich muss ihm mein Herz geben, wenn er es heilen soll. Das ist ein ausgezeichnetes Bild. Nicht? Finde, das ist, glaube ich, die herrlichste Bitte, dass ich ihm sagen darf, hier nimm mein Herz. Da ist Schuld, da ist Versagen, da ist Schwachheit, ich möchte es gut, ich kann nicht. Hier nimm mein Herz, heil. Nicht wahr? Ich lasse die Uhr da, in seiner Hand, damit er sie heilen kann. Und unser Gebet darf sein, wie es hier dargestellt ist, der Elisa schließt sich mit dem toten Jungen ein. So dürfen wir uns einschließen mit Menschen im Geist, die tot sind, dürfen wir sich durch die Tür. Nein, verzeihen Sie, ich muss noch einen letzten Punkt. Können Sie noch 3 Minuten zuhören? Lassen Sie noch 3 Minuten. Ich muss, also, wir sahen die Lage, wie die Kirche, ist nicht der Normalfall. Hier ist ein Zeichen, das haben Sie auch nicht begriffen. Und jetzt der merkwürdige Schluss der Geschichte. Der merkwürdige Schluss. Der Schluss ist eigenartig. Der Elisa lässt die Frau kommen. Der Sohn wacht auf, der würde gesprungen sein. Frau, kommt die Frau und lebt wieder. Nicht, er sagt seinem Diener, dem Versager, hol die Frau. Kommt die Frau. Der sagt er bloß, dann nimm deinen Sohn. Dann nimm. Das war sehr unfreundlich. Nichts weiter. Wenn ich Elisa gewesen wäre, ich sagte, hätte ich eine Predigt mit 3 Zeilen losgelassen. Hätte ich gesagt, du hast mir vor ein paar Stunden erklärt, du wärst tief enttäuscht an Gott und seinem Propheten. So schnell verliert man den Glauben nicht und so weiter, nicht? Er sagt es nicht. Er sagt, nimm sie. Und die Frau sagt gar nichts. Die sagt nicht danke und die sagt nicht, ich war dumm. Sie wirft sich nur in Staub, sagt kein Wort und geht. Hier sind nochmal 2 wichtige Dinge, die ich nur eben skizzieren will. Der Elisa hat in diesem Augenblick nicht geprägt, sondern bloß gezeigt, liebe Frau, Gott tut was. Der Glaube lebt davon, dass er ansehen darf, die Tat Gottes. Darf ich in unserer Sprache übersetzen? Der Glaube lebt davon, dass ich das Kreuz Jesu ansehen darf. Davon lebt, dass Gott was für mich getan hat. Dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. Und dass er seinen Sohn auferweckt hat. Der Glaube lebt von den Taten Gottes. Es gibt Augenblicke, da brauche ich kein Wort mehr, sondern nur einen Blick auf das Kreuz der Auferstehung Jesu. Verstehen Sie? Dass ich ansehe, was Gott getan hat. Darum sagt Elisa, da steht der Sohn. Gott hat es getan, Laura. Und die Frau, von der bin ich überzeugt, dass sie tief beschämt war. Wie sie dann niederfällt, wie heißt sie hier, Vers 37, glaube ich, war es. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und beugte sie nieder zur Erde und nahm ihren Sohn. Dass sie in diesem Zweimalchen, die niederbeugte sich, schamte sich. Und ich habe groß getönt, wie enttäuscht ich an Gott bin. Man sollte sich mit seinen Unglauben und seinen Glaubensschwankungen nicht so wichtig nehmen. Sondern man sollte warten, dass der Herr mich wieder auf die Beine stellt. Und nicht gleich los, wenn ich mich enttäusche. Sie schämt sich. Sie schämt sich auch ihres Unglaubens und ihrer Ungeduld. Und sie betet an vor dem Herrn, der Tote aufrechnen kann. Ah, ist das schön, wie hier mit wenigen Worten gesagt wird, wie die Frau zurechtgebracht wird. Ja? Die hat der Herr gehabt. Die hat zurechtgebracht. Ich würde ja gern wissen, wie der Frau weitergegangen ist, aber es erzählt mir die Dinge. Sie kommt nochmal vor, später, ganz später, aber auch nur, dass sie einen Bericht darüber gibt. Über ihr Glaubensleben wissen wir nichts mehr.
Wir wollen 62 singen, da müssen wir alle 3 Verse singen, da können wir nicht einen einzelnen Vers rausfallen. 62 von 1 bis 3.